NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Unterwegs.
Heute von der Landesgartenschau in Bad Iburg. Am Mikrofon sind Martina Schimmelpenning
und Stefanie Arndt.
Ja, man kommt hier an und fängt schon an zu genießen.
Man kann das hier noch ein bisschen sehen, dass das alles frisch ist, aber das wird schon. Diese Kombination mit dem Vorhandenen und dem Neugeschaffenen ist also sehr gelungen.
Dieses Eingebettetsein hier in dieser Landschaft, das finde ich so toll.
Die Planung des Baumwipfelfalls ist wirklich phänomenal.
Hatte ich mir nicht so schön vorgestellt. Man hat einen wunderschönen Blick über Bad Iburg, aber auch über den Teutoburger Wald.
Am meisten beeindruckend ist schon hier die Verästelung und die Verzweigung der Bäume.
Wir haben schon viele Sachen gesehen, die wir auch so im Garten umsetzen würden.
Die Iburger können da wirklich stolz drauf sein.
Also, Sie haben es gehört, die ersten Besucher hier sind begeistert. Über 18.000 Menschen waren gleich in den ersten Tagen hier. Und das ist eigentlich auch kein Wunder, denn das Wetter hat mitgespielt. Der Frühling kam wie auf Bestellung und es blüht und grünt und duftet und leuchtet von allen Seiten. Und wenn es jetzt ab und zu auch mal regnet, dann tut das den Pflanzen nur gut. Vor einer Woche wurde die Landesgartenschau in Bad Iburg eröffnet. Ein Start war das nach Maß.
In dieser Stunde wollen wir Ihnen die Highlights dieser Schau vorstellen. Das, was die Landesgartenschau Bad Iburg so besonders macht. Tauch ein, heißt das Motto. Und dieses Eintauchen ist wörtlich zu nehmen. Eintauchen ins Wasser, eintauchen in Kneippbäder, eintauchen in die Natur, in den Wald. Wir sprechen mit Gästen über den schwierigen Weg zu dieser Landesgartenschau, die finanziellen Risiken und die großen Entwicklungschancen für Bad Iburg. Und wir fragen, was bleibt und was hat den Zusammenhalt in dieser Stadt so gefördert? Unser Thema heute aus Bad Iburg, die Landesgartenschau 2018. Unser Thema heute von der Landesgartenschau in Bad Iburg und wir beginnen unsere Berichterstattung heute ganz oben. Dort steht Stefanie Arndt.
Ja, und das wirklich im wahrsten Sinne. Ein Höhepunkt der Gartenschau. Der höchste Punkt ist es auf jeden Fall. 32 Meter über dem Boden stehe ich ganz oben am Aussichtsturm des Baumwipfelpfades. Und das ist sozusagen eine Brücke aus Holz und Stahl, fast einen halben Kilometer lang. Und dieser Pfad geht so ein bisschen im Zickzackkurs entlang der Gipfel hier im Iburger Wald. Man kann beim Gehen mit den Händen die Blätter berühren. Uralte Eichen stehen hier, Buchen oder Eschen. Und wenn man geht, dann schwankt dieser Pfad so ein wenig, wenn man fest auftritt. Das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen zu einem kleinen Abenteuer. Gefühlt natürlich nur. Denn dieser Steg hier oben im Wald ist selbstverständlich absolut sicher und auch trittfest. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, mutig zu sein und auch mal ganz nah an die Brüstung zu treten und runter zu gucken. Hier oben hat man nämlich einen ganz außergewöhnlichen Blick auf das Schloss mit See, auf die Beete und die Schaugärten und auch hier in den Wald rein. Die Lager eben mal aus einer ganz anderen Perspektive. Das ist schön, das ist außergewöhnlich und ich finde, das ist auch wirklich einzigartig. 160 Treppenstufen muss man allerdings hochgehen, lohnt sich aber. Oder man nimmt den Fahrstuhl, denn dieser Pfad ist auch barrierefrei, kann also auch mit einem Rollstuhl befahren werden. Meine Kollegin Kerstin Staben sagt Ihnen jetzt, wo es noch besonders schön ist hier in Bad Iburg. Und auch sie ist vom Baumwipfelpfad total begeistert.
Ich beginne meinen kleinen Rundgang über das Gelände auch auf dem Baumwipfelpfad. Und mit mir unterwegs auf dem Pfad ist heute die Gästeführerin Ingrid Scheipert. Man kann nicht einfach nur so hier durchlaufen. Also das machen wahrscheinlich viele, einfach um einen netten Spaziergang durch die Bäume zu machen. Aber es hat auch viel Lehrreiches. Hier werden zum Beispiel auch Schülergruppen durchgeführt und die können allerhand über den Wald lernen.
Ja, richtig. Sehr viel über Geologie, also über die Entstehung des Teutoburger Waldes, sowie auch über die Natur, wie die jeweiligen Pflanzen, die sich hier befinden. Das sei es auch nicht nur Bäume, sondern auch Pilze und eben halt die ganze Tierwelt, die sich hier befindet.
So, und jetzt geht es hier 100 Stufen erstmal für uns bergab am Ausstiegsturm. So, und wir gehen jetzt mal wieder aus dem Wald heraus. Jetzt kommen wir gleich zum Rosengarten, auch ein ganz fester Bestandteil einer Landesgartenschau. Da sieht man im Moment noch nicht so viel, aber was wird man da mal sehen?
Da sind also verschiedene Themen aufgegriffen worden. Wedding zum Beispiel, alles was mit Hochzeit zu tun hat. Oder auch Gourmet. Das sind auch Rosen, die man essen kann.
Was auch bei keiner Landesgartenschau fehlen darf, das sind die Friedhofsgärten oder Gräberausstellungen. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig, weil es hier in erster Linie um Blumen und irgendwie um schönes Wetter, um Freude geht. Aber der Tod, also die Gräber, gehören einfach wesentlich dazu.
Man sieht hier sehr viele schöne Beispiele, sei es drum die Grabanlagen selber mit den Blumen oder auch den Immergrün.
Jetzt haben wir uns schon ein paar Höhepunkte dieser Landesgartenschau angeguckt. Sie zeigen gerade mit dem Finger auf einen Garten, den Sie noch mal ganz besonders hervorheben möchten, weil er Ihnen besonders gut gefällt. Sie japanische Bäume, es ist alles sehr klar strukturiert, klare Formen, wenig Rundungen. Was gefällt Ihnen hier so gut?
Es ist eben halt mal etwas ganz anderes. Rechts von uns befindet sich zum Beispiel eine japanische Mädchenkiefer, die ist weit über 100 Jahre alt. Und diese Bäume und ja, diese kleinen Kunstwerke, kann man sagen, die Sie hier sehen, die sind importiert aus Japan. Die werden dort schon 2 Jahre, bevor die überhaupt exportiert werden aus Japan, unter Quarantäne gestellt. Bereits 2 Jahre vorher werden die so weit hochgestellt, dass die Pflanzen nicht mehr mit der einheimischen Erdreich in Berührung kommen, kann man sagen, sodass keine Schädlinge mehr eingeführt werden können.
Klingt irgendwie irre teuer.
Ist es.
Okay, also ich denke, hier eher gucken, inspirieren lassen, begeistert sein. Jetzt habe ich hier ein paar Meter weiter was entdeckt. Also da sag ich ja nicht nein.
Ja, das ist unser Poolgarten. Ne?
Ja, also darf ich denn, wenn ich hier Besucher bin, einfach auch mal reingehen?
Ich habe hier schon einige gesehen, die also nicht ganz reingegangen sind, aber zumindest schon mal mit den Füßen. Der Garten, in dem man sich hinsetzt und sagt, so, hier fühle ich mich wohl, das ist der Garten, den man sich vielleicht mal gönnen sollte.
Das war ein schönes Schlusswort. Und damit ist unser Ausflug im Prinzip hier zu so ein paar Highlights. Es gibt natürlich ganz viele und das ist einfach auch persönlicher Geschmack. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und dafür gehe ich nochmal in den Wald zurück und setze mich auf meine Lieblingsbank. Da hat man nämlich total seine Ruhe, guckt auf einen kleinen Weiher. Im Hintergrund blühen die Hyazinthen und die Narzissen und es duftet ganz schön. Und da werde ich jetzt kurz durchatmen.
Bei uns steht jetzt Ursula Stecker. Sie ist die Geschäftsführerin der Durchführungsgesellschaft der Landesgartenschau. Ein schrecklich langer Titel. Kerstin Staben atmet gerade durch. Sie haben ja einen sensationellen Aufschlag hingelegt. Atmen Sie auch durch.
Ich bin einfach nur glücklich über das Wetter, über die Besucher, über das Team, alle, die mitgeholfen haben, dass wir pünktlich fertig geworden sind. Ich finde, einen sehr schönen Eröffnungsauftakt gehabt haben. Besser kann es nicht sein.
Warum haben so viele Leute Angst vor dieser Landesgartenschau gehabt? Jetzt hat es doch geklappt. Was glauben Sie, so wenn Sie rückblicken, was war die große Angst?
Ich glaube, 2 Aspekte. Einmal die Kosten. Bleiben wir im Rahmen? Passt es am Ende des Tages einfach mit den Zuschauerzahlen oder Gästezahlen? Und zum Zweiten einfach, wird man rechtzeitig fertig? Das ist immer bei einer Projektarbeit ein schwieriges Thema, aber ich war von Anfang an zuversichtlich.
Würden Sie denn sagen, diese Landesgartenschau hat gezeigt, man kann es sozusagen gegen die allergrößten Schwierigkeiten schaffen und auch noch mit einem Budget, was jetzt nicht gerade üppig war?
Definitiv. Wir können mit heutigem Stand sagen, im Kostenbereich sind wir geblieben. Von daher bin ich da eine Sorge los. Wenn die Gäste kommen, läuft alles glatt.
500.000 brauchen Sie, dann haben Sie Break-Even?
Genau, 500.000 Besuche, daraus errechnet sich der Haushalt. Und der Start war gut mit über 18.000 Besuchern schon in den ersten 5 Tagen. Von daher müsste es laufen.
Papenburg hat ja ein ziemliches Minus hinterlassen. Was haben Sie anders gemacht, dass Ihnen das jetzt nicht passiert?
Wir haben solide Veranstaltungen geplant, kleine, feine Veranstaltungen. Wir haben nicht darauf gesetzt, große Konzerte zu machen, sondern wirklich das Land Niedersachsen, dort die Akteure wie Trachtengruppen, Chöre etc. hierher zu holen. Wir haben Schulen, die sich beteiligt haben mit Theateraufführungen. Rosa Lotta verzweifelt gesucht, ein Theaterstück aus der Schule Versmold am letzten Wochenende. Einfach kleine, feine Beiträge, aber ich glaube, die, wo die Gäste einfach auch froh sind, dass es solche Beiträge gibt und die sie sich auch gerne anschauen.
Die Pressesprecherin dieser Gartenschau und auch die Organisatorin im Hintergrund ist Emma Schmidt. Und Frau Schmidt, das ist schon die 4. Landesgartenschau, die Sie betreuen, die Sie für den Pressebereich begleiten. Wie ist es im Vergleich? Wie ordnen Sie und wo ordnen Sie Bad Iburg ein?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Jede Gartenschau hat ihren eigenen Reiz. Jede Gartenschau hat auch ihre eigenen Hürden. Ich fand Iburg sehr spannend, weil man hier diese Begegnung von Natur und Kultur hat. Und so würde ich jetzt sagen, begegnen sich vieles von dem, was ich an Inhalten in den anderen Projekten hatten, hier wieder. Und ja, im Moment ist das jetzt mein Highlight.
Sprechen wir noch einmal über den Baumwipfelpfad, wo ich eben oben war. Das ist ja so ein Bonus, den es hinterher noch drauf gegeben hat. Zuerst war kein Geld dafür da, kein Geld für eingeplant und die Stadt Iburg wollte eigentlich auch nicht finanzieren. Man sagte, es ist alles zu heikel, es ist zu viel Risiko da. Nun gibt es diesen tollen Baumwipfelpfad doch. Glauben Sie denn, dass das funktioniert, dass der dann das Geld wieder einspielt? Vielleicht Frage an Sie beiden, erst Frau Schmidt.
Also ich bin ganz sicher, dass das wieder sein Geld wieder einspielen wird, weil wir sind hier oben im Prinzip konkurrenzlos. Es gibt noch weiter, ganz weiter im Norden in Rügen einen, meines Wissens, und im Harz. Hier ist die holländische Grenze in der Nähe und die Niederländer mögen es, wenn es ein bisschen bewegt in der Topografie ist. Also ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen zusammenzustellen, die Baumwipfelpfade in Deutschland im Vergleich, haben 11 vorgestellt und das sind, ist, damit ist das, glaube ich, noch nicht ausgereizt, das Thema. Also wir sind, bewegen uns mitten auf der großen Spitze der Welle eines Booms und deswegen bin ich da sehr, sehr optimistisch.
Frau Stecker, 5 Millionen hat er gekostet, dieser Baumwipfelpfad. Was hat für Sie denn jetzt letztendlich den Ausschlag gegeben, zu sagen, wir investieren einfach mal?
Auf jeden Fall den Anteil an Fördergeldern, den wir über die EU bekommen haben, 2 Millionen. Und einfach das langfristige Projekt für Bad Iburg, die Nachhaltigkeit, was ganz wichtig ist. Das Projekt Baumwipfelfahrt ist auf mindestens 15 Jahre ausgelegt. Wir erhoffen uns dadurch natürlich viele Gäste, die hierher kommen. Dadurch natürlich auch Einnahmen, womit wir die Gärten und Blütenterrassen erhalten können und weiterhin pflegen können. Also einfach ja ein Gesamtkonzept für Bad Iburg in der Region Osnabrück.
Was ist Ihr Ratschlag für Bad Gandersheim? 2022 geht es dort weiter. Was raten Sie den Kollegen?
Auf jeden Fall die Kosten im Blick halten, ist mein Aspekt an der ganzen Geschichte. Und Bad Gandersheim hat den Vorteil, Sie können jetzt schon anfangen zu planen, Sie können sich darauf vorbereiten und Sie müssen einfach sich auch ein Projekt, denke ich, dazu suchen, um eben halt auch den Kurort wieder hervorzuheben, sich auf einen bestimmten Punkt spezialisieren und sagen, das ist unser Weg für die Landesgartenschau 2022 und dann wird es auch da funktionieren, sehr gut.
Emma Schmidt?
Ja, Frau Stecker hat es gerade schon gesagt. Ich glaube, Bad Gandersheim muss eigentlich einfach sein eigenes Profil entwickeln. Und dann wird es den Weg finden. Und was man auch tun sollte, und das hat hier in Bad Iburg hervorragend funktioniert, die Bürger mit einbinden. Wenn man die Bürger dabei hat, hier der Förderverein, dann, glaube ich, geht es nach vorne. Und dann hat man auch Menschen, die, selbst wenn sie glauben, dass diese Baustelle nie fertig wird, dass man es schafft.
Darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Soweit Emma Schmidt und Ursula Stecker von der Landesgartenschau-Durchführungsgesellschaft. Tauch ein, heißt das Motto der Landesgartenschau in Bad Iburg und das ist wörtlich zu nehmen, wie wir schon sagten. Iburg ist nämlich seit 1953 Kneippkurort. Viele Menschen verbinden mit Kneipp allerdings so ein bisschen was Angestaubtes. Wassertreten für Oma und Opa. Aber das will die Landesgartenschau sehr ändern. Kneipp wird wieder moderner gemacht, aktuell und soll für jedermann passen. Denn im Grunde genommen hat Kneipp ja auch so gelebt, wie es viele Menschen jetzt wieder wollen. Gesund, genügsam und im Einklang mit der Natur. Oder, wie Kerstin Stahm herausgefunden hat, Kneipp ist cool.
Hans-Dieter Schlepphorst ist gelernter Masseur und medizinischer Bademeister. Ab 1978 leitete er für viele Jahre das Bad Iburger Therapiezentrum. Seitdem begleitet ihn Sebastian Kneipp.
Er war ja selber an Tuberkulose, Lungentuberkulose, erkrankt. Und die Ärzte gaben ihm keine Hoffnung mehr. Kneipp ist ja 1821 geboren. Und 97 verstorben. Und in der Zeit hat er sich mehr oder weniger selber geheilt. Er war dann von der Lungentuberkulose geheilt. Und zwar durch, ganz lapidar, durch Wasser.
Wasser ist Kneipps Element. 120 verschiedene Anwendungen gibt es. Wohl am bekanntesten das Wassertreten im Kneippbecken. Jeder kann es machen, selbst zu Hause im Garten. Helfen wird es aber nur, wenn man den Storchengang beherrscht, sagt Schlepphorst.
Wir haben ja in den Adern eine Muskulatur, womit ich die Flüssigkeit, das Blut, weiter befördere. Das ist das Training dabei, wenn ich zum Beispiel da reingehe. Deswegen heißt es auch, ich soll den Storchengang machen. Ich gehe ja über Reflexbahnen im Bereich des Beckens und kann, wenn ich es jetzt so leicht ausdrücke, wenn ich rechts behandle, habe ich links eine Reaktion, nur nicht ganz so stark.
Ein Bein sollte im Wasser sein, das andere draußen, deshalb der Storchengang. Ein einfaches Prinzip, das genauso beispielsweise für Armbäder gilt. Doch Kneipp ist längst nicht nur Wasser, auch Kräuter spielen beispielsweise eine Rolle. Insgesamt baut das Konzept auf 5 Säulen auf.
Einmal die Bewegung, was sehr wichtig ist. Nicht so viel herumsitzen. Dann haben wir die Heilpflanzen, die Ernährung. Dann haben wir die normale oder die vernünftige Lebensweise. Das heißt, machen Sie alles in Maßen, aber regelmäßig. Bewegung.
Sebastian Kneip war Pfarrer, ein gläubiger Mensch. Doch muss man gläubig sein, damit Kneips Anwendungen wirken? Hans-Dieter Schlepphorsts Antwort ist ein deutliches Nein.
Ich glaube nicht, dass man da gläubig sein muss. Das war die Grundlage, auf der er aufgebaut hat. Ich würde nie sagen, ich lasse die normale Medizin weg, sondern zweigleisig fahren. Und wenn ich dann einen Arzt habe, der auch zweigleisig fährt, das heißt, er nimmt die Naturheilkunde noch dazu, dann habe ich große Chancen, dass ich das Immunsystem, dass ich den Stoffwechsel wesentlich erhöhen kann.
Gut ernähren, viel bewegen, das Immunsystem stärken, bewusst seine Umwelt wahrnehmen und entspannen. Wie wichtig das alles ist, hat Kneip schon früh erkannt, so Hans-Dieter Schlepphorst. Und auf der Landesgartenschau in Bad Iburg ist vieles davon möglich.
Tja, der Storchengang. Ob man den auch braucht zum Waldbaden, das ist jetzt die Frage. Hier in Bad Iburg kann man den ganzen Sommer über nämlich Waldbaden. Das ist ein neuer Trend, der kommt aus Japan und heißt dort Shinrin-Yoku. Und er schwappt gerade rund um die ganze Welt. Maria-Anna Schröder unterrichtet Menschen hier auf der Landesgartenschau in Waldbaden. Frau Schröder, dabei hat diese Art des Badens eigentlich gar nichts mit Wasser zu tun, oder?
Nein, wir gehen nicht baden in einen Bach oder auch nicht in einen Waldsee, sondern wir genießen einfach ganz bewusst und mit allen Sinnen die wunderbare Natur und auch den Wald.
Was machen Sie denn konkret mit Ihren Kursteilnehmern im Wald? Fühlen die Baumrinden an, hören die Stimmen von Vögeln, sowas in Richtung?
Ja, also es geht darum, alle Sinne zu aktivieren. Wir hören, riechen, fühlen, schmecken eventuell auch, weil jetzt gibt es ja auch den Bärlauch. Man kann ihn durchaus mal reiben, mit den Händen auch mal probieren. Aber es ist so, alles kann, nichts muss. Die Kursteilnehmer können immer frei entscheiden und einfach nur genießen. Es geht um Entschleunigung und mit allen Sinnen zu genießen, den wunderbaren Wald.
Wie geht es denn? Sie haben das eben gerade so schön beschrieben schon. Man kann riechen, man kann schmecken, kann fühlen. Wie ergeht es denn den Menschen dabei, deren häufigste sinnliche Erfahrung, sage ich mal in Gänsefüßchen, das Rumwischen auf dem Smartphone ist?
Ja, man kann den Menschen natürlich nur das vermitteln, wozu sie auch bereit sind anzunehmen. Also wir gehen ganz langsam, das heißt entschleunigt in den Wald. Dann versuche ich oder auch die anderen Kursteilnehmer, die Menschen mit einem kleinen Gedicht oder auch vielleicht mit einem Lied, zum Beispiel von Konstantin Wecker, einfach mal wieder schlendern, einzustimmen ohne erhobene Zeigefinger. Ja, und dann geht es ganz langsam los. Wir bringen Übungen ein, Atemübungen, vielleicht Augenentspannung, eine kleine Meditation eventuell auch, weil manche Menschen können ja zu Hause auf dem Stuhl nicht so gut meditieren, sondern da ist der Wald ja ein super Übungsplatz.
Braucht man dafür eine esoterische Ader?
Auf gar keinen Fall, aber ich sagte ja gerade schon, wir haben 6 zertifizierte Kursleiter. Jeder macht es auch nach seiner Vorbildung und es ist ja vielleicht auch so wie beim Arzt, da kann sich jeder den Arzt oder auch Heilpraktiker aussuchen, den er möchte. Wir sind also alle unterschiedlich.
Wir fragen jetzt mal den Fachmann für den Wald. Rainer Stelling ist bei uns, Sprecher der Landesforsten. Früher war er selber Förster und jeden Tag im Wald. Haben Sie schon Wald gebadet?
Das muss ich auch erst lernen, weil wir Förster sind einfach zu schnell im Wald unterwegs. Und das Entschleunigen ist ja ein ganz wichtiger Aspekt beim Waldbaden.
Und haben Sie es probiert?
Ich fange an. Ich überlege, ob ich im Herbst in Frankfurt eine Ausbildung mache, weil hier waren ja leider schon alle Plätze besetzt.
Sehen Sie, die Landesforsten, das ist ja das Besondere hier, stellen 15 Hektar Wald zur Verfügung für diese Landesgartenschau in Bad Iburg. Wie erholt sich denn anschließend der Wald von all diesen Menschen, die ihn angeschaut und in ihm Wald gebadet haben?
Wald ist ja wahnsinnig geduldig und das ist ja das Schöne und zieht vielleicht auch viele Leute deswegen in den Wald. Die Bäume sind zum Teil 230 Jahre alt und die halten die Landesgartenschau ganz locker aus.
Waldbaden, Wald erleben ist ein Trend. Es gibt einen Kollegen von Ihnen, Peter Wohleben, der verkauft 1 Million Bücher, glaube ich, inzwischen weltweit. Was glauben Sie, macht die Sehnsucht dieser Menschen nach dieser Waldnähe aus?
Also ich glaube, einmal ist gerade bei den Deutschen diese Waldsehnsucht seit der Romantik eh schon relativ ausgeprägt. Jetzt finden wir plötzlich Worte dafür und finden vor allen Dingen auch wissenschaftliche Begründungen, was Wald mit uns macht. Dass tatsächlich Gesundheitswirkungen verbessert werden, wie die Terpene auf den Menschen wirken, dass nach einem Waldspaziergang mit oder ohne Führung die Abwehrkräfte steigen für einige Tage.
Da würde ich einmal kurz einhaken. Sie haben gerade ein Wort gesagt, das habe ich hier im Zusammenhang mit Waldbaden auch zum ersten Mal gehört, Terpene. Da würde ich ganz gerne noch mal wissen, das ist irgendwie ein chemischer Stoff, den Bäume abgeben, glaube ich, und der wirkt auf uns Menschen. Können Sie mir das erklären?
Ich kann es sagen.
Ja, bitte, Frau Schröder.
Die Terpene, das sind die sekundären Pflanzenstoffe. Das ist das Immunsystem des Waldes. Und es ist so, dass das Immunsystem des Waldes mit unserem Immunsystem kommuniziert. Und manche Leute denken ja auch, bei Regen sollte ich nicht in den Wald gehen. Aber das ist gar nicht so, weil da sind die Terpene besonders stark. Also wir tanken doppelt auf, wenn wir in den Wald gehen, auch bei Regen.
Das ist ja verrückt. Einmal noch kurz nachgefragt, bringt das denn was, wenn ich eine Stunde durch den Wald laufe? Also stärkt das Immunsystem der Bäume dann schon mein Immunsystem?
Auf jeden Fall. Das ist ganz einfach so. Alleine, wenn ich den Wald betrete, werden meine Stresshormone reduziert, die Killerzellen werden aktiviert und ich tanke ganz einfach auf. Alleine schon auch das Grün, diese Farbe Grün, dadurch tanke ich auch schon auf.
Herr Steding, Sie müssten mega entspannt sein als Förster.
Ja, leider haben wir trotzdem einen ziemlichen Arbeitsdruck. Aber ich bin eben gerade über den Baumwipfelpfad gegangen, ganz schnell, und bin trotzdem sowas von entspannt, weil in dieser Frühlingsatmosphäre ist das einfach umwerfend.
Würden Sie sagen, die Funktion des Waldes hat sich jetzt geändert in den letzten Jahren, so wie wir ihn inzwischen nutzen, achtsamer, aber auch eben unbewusster? Wald zu baden und Terpene zu tanken?
Der Blick der Gesellschaft hat sich etwas verändert. Die Ansprüche haben sich verändert, weil wir einfach den Wald viel mehr als Ruhepol brauchen. Wir Förster müssen das ein Stück weit auch lernen. Wir müssen auch das Thema Waldästhetik wieder neu begreifen, weil nur ein schöner Wald ist gut für Erholung und für Waldbaden. Und was ganz neu ist, dass die Medizin ja ganz aktiv über das Waldbaden hinaus für Therapie von Kranken im Gesundungsprozess den Wald einsetzt.
Das heißt aber im Grunde genommen, Sie könnten nicht mehr so jetzt Holzeinschlag machen, wie das im Moment der Fall ist. Da liegt es dann ja anschließend kreuz und quer. Das stört ja dann das Wohlbefinden.
Also ein Förster, der viel mit Menschen zu tun hat, ist es eigentlich sowieso gewöhnt, auf viele Dinge Rücksicht zu nehmen. Und im öffentlichen Wald schreibt uns das Gesetz sowieso vor, neben der Nutzung, Schutz und Erholung und damit also den Menschen und die Natur deutlich mit zu beachten.
Der Ruf der Stille, ist das die Hauptaufgabe dann des Waldes für unsere Gesellschaft inzwischen?
Wir bleiben immer bei Mehrfachfunktionen, aber es wird zunehmen, dass die Leute aus Stress geplagten Großstädten den Wald aufsuchen wollen und anders wahrnehmen wollen, als wir das gewöhnt sind.
Also Storchengang, den Wald genießen, im Wald baden, die Themen auf der Landesgartenschau hier in Bad Iburg, den ganzen Sommer über kann man das üben. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Landesgartenschau tatsächlich hier in Bad Iburg ist, darüber wollen wir gleich reden.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Unterwegs.
Unser Thema unterwegs heute von der Landesgartenschau in Bad Iburg. Es ist ja schon angeklungen, der Weg zu dieser Gartenschau war ein bisschen steinig. Für diejenigen unter Ihnen, die das nicht so verfolgt haben, ein kurzer Rückblick mit Kerstin Staben.
Ich habe gesagt, das ist eine tolle Chance für Bad Iburg. Wir müssen ohnehin investieren in die Infrastruktur. Ja, und irgendwie ist das, wofür ich jetzt ein Jahr lang auch viel gemacht habe und viel gearbeitet habe, so gestern dann zunichte gemacht worden. Das hat mich enttäuscht, ja.
Annette Niermann, einen Tag nach der Ratssitzung. Das war Anfang 2015. Die Bürgermeisterin ist hörbar geknickt, den Tränen nah. Sie wollte die Landesgartenschau unbedingt, um den kleinen Kurort zukunftsfähig zu machen, wie sie sagt. CDU und Grüne hingegen fürchten damals ein Millionengrab, stimmen dagegen. Die Schau ist vom Tisch. Doch dabei bleibt es nicht. Es bildet sich Widerstand gegen den Widerstand. Eine Bürgerinitiative kämpft für die Schau. Es folgen Monate der Ungewissheit.
Dann das Ganze hin und her zu erleben in der Bevölkerung, im Rat, das auszuhalten, das auszudiskutieren, das war, ja, es war keine schöne Zeit. Es gab schönere danach.
Denn am Ende setzen sich die Befürworter gegen die Zweifler durch. In einem Bürgerentscheid sagen 61% Ja zur Landesgartenschau. Das finanzielle Risiko aber bleibt, denn anders als in anderen Bundesländern gibt Niedersachsen kein Geld dazu. Das seien die Spielregeln, sagt Ministerpräsident Weil, betont aber die positiven Effekte einer solchen Schau.
Wenn man auf diese Art und Weise investiert, wenn man seiner Stadt schon auch ein neues, frischeres, ein naturnahes Gesicht gibt, dann nützt das auf Dauer auch dem Ort selbst.
Auch heute wird die Landesgartenschau noch nicht von allen befürwortet. Die Kritik aber ist leiser geworden, der Zuspruch gewachsen. Annette Niermann kann längst wieder lachen.
Und, können Sie wieder lachen?
Ja, jetzt bin ich eher den Tränen nahe, wenn ich sehe, wie schön das hier geworden ist. Also dann habe ich aber Freudentränen und ich lache und ich bin sehr stolz, ja.
Hätten Sie sich das nicht gedacht, dass es so wird?
Nein, ich habe, also man sieht Pläne, man redet natürlich mit Leuten und mit Landschaftsplanern. Ich bin keine davon. Ich habe jetzt gesehen, was Landschaftsplanung, was Freiraumplanung machen kann. Alleine erstmal zu sehen, wenn Wald abgeholzt wird, das tat mir sehr weh. Wir haben gerade über das Waldbaden gesprochen und umso mehr muss man dann den Leuten erklären, was passiert, wenn denn dann 6000 Quadratmeter Wald abgeholzt werden. Das war kein schönes Bild vor einem Jahr, vor gut einem Jahr. Aber dann zu sehen, was daraus entstehen kann, wenn man diese Sichtachsen, über die wir ja hier immer wieder noch mal reden und die wir hier auch wunderbar erleben können, wenn man das dann einfach mal sieht, dann ist das schon ein besonderes Erlebnis, ja.
Was hat das denn menschlich mit Ihnen gemacht? Das waren ja doch harte Monate, wie wir das in dem Beitrag gehört haben. Ihre Gegner sind ja nach wie vor hier, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht mehr öffentlich dagegen sind. Aber was hat das mit Ihnen menschlich gemacht, das auszuhalten?
Also das war keine leichte Zeit und ich bin ein Grundoptimist und ich sehe auch, dass jeder für das, was er tut, seine Motivation hat und ich sah auch die Motivation bei den Gegnern. Von daher, solange das sachlich ist und man sich da austauschen kann, kann ich damit leben. Nicht so schön war einfach dann die Art und Weise, wie dann 2015 die Gelder gestrichen wurden, ohne mit mir vorher mal darüber zu reden. Das war eher die Enttäuschung, diese menschliche Enttäuschung. So, und das haben wir jetzt überwunden. Ich sehe einfach, dass es wichtig ist, im Gespräch zu bleiben, auch denjenigen, die Kritik geübt haben, in der Sache nochmal das Wort zu gönnen und auch irgendwie zu zeigen, wir sind dabei, wir haben durchaus diese Gedanken auch mit im Kopf und wir werden das natürlich auch alles weiterhin beobachten. Das ist einfach wichtig. Wir können ja nur miteinander weitermachen. Ich habe ja nichts davon, wenn wir uns gegenseitig hier bekriegen. Und ich glaube, so mittlerweile kommen wir ganz gut miteinander klar.
Das Hauptargument der Kritiker war ja, uns fehlt das Geld dann bei Straßen und Schulen. Das Argument besteht ja. Wie reagieren Sie darauf jetzt?
Wir haben ja jetzt hier etwas getan für unseren Kurort, von dem wir uns erhoffen, dass wir langfristig zum einen die Zertifizierung als Kurort erhalten. Und mit jedem Besucher, der hier nach Bad Iburg kommt, kommt ja auch wieder Geld rein durch den Tourismus, durch die Wirtschaftsförderung. Die andere Sache wäre gewesen, was wäre die Alternative dazu gewesen? Und die Alternative hätte dann unter Umständen sein müssen, dass Bad Iburg den Kurortstatus verliert. Und darüber möchte ich gar nicht nachdenken, was dann mit Bad Iburg passiert wäre und wie viel Geld wir dann auch nicht hätten in Straßen stecken können.
Über Geld sprechen möchte ich auch mit Henning Sannemann. Er ist ein alteingesessener Gärtnermeister aus Osnabrück und er ist der ehemalige Präsident des Wirtschaftsverbandes Gartenbau hier in Niedersachsen. Herr Sannemann, in Niedersachsen erhalten die Veranstalter ja keine Landesmittel, also die Veranstalter von Landesgartenschauen keine Landesmittel, anders als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Deshalb ist es für eine Kommune immer ein richtig großes Risiko, eine Landesgartenschau auszurichten. Sie haben schon mit vielen Landesvertretern darüber diskutiert. Warum gibt es denn hierzulande keine öffentlichen Zuschüsse?
Also die Landesregierungen, die vertreten waren in den letzten Jahren, meinten immer, dass die Landesgartenschauen eigentlich keine Förderung durch das Land benötigen, sondern dass sie sich selber Fördermittel einwerben sollen. Und wir haben vom Verband her immer wieder versucht, die Möglichkeiten der Landesgartenschauen herauszustellen, was die Landesgartenschauen wirklich sind. Und wenn ich dann zum Teil die Reaktion auch jetzt höre, wofür Landesgartenschauen sind von der Regierung, dann habe ich das Gefühl, sie haben das Prinzip der Landesgartenschau noch nicht richtig verstanden. Und das
inwiefern? Was sagen die?
Ja, sie sagen, das ist eine Gartenschau, da stellt sich der Gartenbau vor und das ist aber eigentlich nicht das Prinzip der Landesgartenschau. Sondern die Landesgartenschauen sollen ja eigentlich Infrastrukturmaßnahmen fördern, wie es ja auch hier in Bad Iburg passiert und wie es eigentlich in sämtlichen Landesgartenschauen gemacht wurde. Und selbst wenn man jetzt gehört hat, eine Papenburg ist nicht gut gelaufen, dann fragt man heute die Bürger, was war mit eurer Landesgartenschau? Positiv, positive Meinung. Und dann ist die Frage, wo sind wirklich die Minuszahlen hergekommen? Das muss man wirklich analysieren und dann auch wirklich überlegen, was ist hinterher durch die Infrastrukturmaßnahmen wirklich dann für die Örtlichkeiten hervorgekommen.
Jetzt hat ja Ihr Verband einen neuen Vorschlag. Sie haben quasi so ein norddeutsches Modell entwickelt, so nenne ich das mal, die Landesgartenschauen auszurichten. Neben Niedersachsen wären da Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern mit im Boot. Wie sieht dieses Modell aus?
Wir haben mit den Nordverbänden fusioniert. Das heißt, es gibt jetzt einen Wirtschaftsverband Gartenbau Nord. Das heißt, wo alle Nordländer drin vereinigt sind. Und meine Vorstellung ist eigentlich und auch die des Präsidiums, dass wir auf die Regierungen der einzelnen Länder zugehen und dass wir versuchen, immer in einem Land eine Landesgartenschau zu etablieren und dass die Landesregierungen einzelne Etats einstellen, um das auch dann so zu fördern, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen.
Frau Niermann, was sagen Sie den Bad Gandersheim? Man muss ich Sie jetzt auch noch mal fragen. Was ist Ihr Ratschlag nach den Erfahrungen der letzten 4 Jahre?
Also ich habe den Bad Gandersheimern schon einiges gesagt. Ich war letztes Jahr.
Was denn?
Ja, ich war letztes Jahr im Dezember war ich da in Bad Gandersheim. Ich habe mir Bad Gandersheim angeguckt. Eine unglaubliche Infrastruktur, ein unglaublicher Kurort mit Bad Iburg, gar nicht so zu vergleichen. Ein Wahnsinnsgelände, was Bad Gandersheim hat. Also wirklich ein schöner Schatz, den es da auch zu bergen gibt, tatsächlich. Ich kann nur sagen, macht das, tut das. Ihr könnt dabei nur gewinnen. Und nimmt die Bevölkerung mit, das hatte Frau Stecker eben auch schon gesagt, nehmt die Leute mit vor Ort, denn darauf könnt ihr bauen und die werden euch auch den Rücken frei halten und auch die Schultern stärken, wenn es mal schwierig wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Alle an einem Strang ziehen, das ist immer das Beste.
Wie man die Bürger mitnimmt, darüber sprechen wir nach der nächsten Musik.
Unser Thema heute von der Landesgartenschau in Bad Iburg. Wir haben es eben schon gehört, der Weg war steinig, aber er war wohl doch erfolgreich. Sarah-Lena Gülker hat sich in der Stadt mal umgehört, wie die Iburger heute über die Landesgartenschau denken.
Kritik kann ja nur entstehen aus dem finanziellen Defizit, das eventuell droht. Das ist es aber wert.
Es wird sich finanzieren, da habe ich gar keine Sorge. Auf lange Sicht und es ist alles toll geworden. Und Hochachtung vor denen, die in 2 Jahren das geschaffen haben.
Nicht so eine Eintagsfliege, die dann nach einem halben Jahr wieder abgebaut wird, sondern das ist etwas, was wirklich Iburg längere Jahre, mehrere Jahre wirklich nach vorne hält.
Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie das hinkriegen. Also ich war ja ein bisschen skeptisch mit der Lage.
Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich damals nicht mit Nein gestimmt. Was hat Konrad Adenauer gesagt? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich kann ja meine Meinung ändern.
Auch jetzt, wenn die Landesgartenschau vorbei ist. Ich hoffe ja, dass dann das eine oder andere auch bleibt. Und das ist ja für den Tourismus und für Bad Iburg optimal.
Iburg ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Und das wurde auch allerhöchste Zeit.
Bei uns sind jetzt Matthias Patetzke und Hans Tofer vom Förderverein. Wussten Sie, dass Sie in einer Dornröschenschlafstadt vorher gelebt haben?
Ja, ich habe das gemerkt. Ich bin vor ungefähr 13 Jahren hier nach Bad Iburg gezogen und habe gemerkt, wie die Stadt langsam ausgestorben ist. Und war dann ganz froh, dass die Idee einer Landesgartenschau hier geboren wurde.
Sie sind ja Vorsitzender des Vereins. Wie haben Sie denn Ihre Mitbürger davon überzeugt, Sie müssen in diesen Förderverein, wir wuppen das?
Ja, ich war selbst viele Jahre Vorstand einer Genossenschaft und habe in den letzten Jahren ganz viele Bürgerenergiegenossenschaften gegründet. Und daher weiß ich, dass Bürger eigentlich nur auf ein Startsignal warten. Und das war hier in Bad Iburg auch so. Wir haben hier mit unserem Förderverein ein Startsignal ins Leben gerufen, dass wir den Mönchen, den Wirtschaftsunternehmen, den Tourismusverbänden hier in der Region aufgezeigt haben, dass hier in Bad Iburg was geht. Wir haben hier einen ganz tollen Standort. Und haben jetzt auch in den Folgejahren auch gemerkt, dass die Bürger völlig hinter der Landesgartenschau stehen, hier in Bad Iburg. Wenn Sie in den Garten gucken, der einzelnen Bürger, dort stehen überall sogenannte Lagerzeichen. Wir haben also über 2000 Holzpfosten bemalt und künstlerisch verziert. Das sehen Sie heute alles in Bad Iburg.
Sie dürfen einmal mit Zahlen glänzen. Wie viele Mitglieder haben Sie und wie viel haben Sie für die Landesgartenschau zusammengebracht an Euros?
Also wir haben mehrere hunderttausend Euro hier an Projekten auch umgesetzt. Wir haben ein Pomarium gebaut, wo wir also über 108 Apfelbäume gebaut haben oder gepflanzt haben. Wir haben über 500 Mitglieder. Uns als Förderverein hier ist es ganz wichtig, dass es die Landesgartenschau gibt. Und zwar als Startsignal für die Weiterentwicklung von Bad Iburg an sich.
Hans Tofer, Sie haben selber, sind aktiv geworden, haben gebuddelt, haben gepflanzt. Was hat Sie dazu bewogen zu sagen, ich mache da mit, auch wenn ich da kein Geld für bekomme?
Bewogen hat mich ganz klar die Entwicklungschance, die Iburg hat, die ich für Iburg gesehen habe, die wir im Vorstand des Fördervereins für Bad Iburg gesehen haben. Es war, wie Matthias Patetzke gesagt hat, halt eben tatsächlich ein Dornröschenschlaf. Und es war abzusehen, dass Iburg, wenn nichts passiert, auch weiter so vor sich hindümpeln wird. Und wir haben die Chance gesehen, wir haben dafür gekämpft im Bürgerentscheid. Und ja, jedes Projekt, was sich dann so auftat, das sind viele Projekte dazugekommen, die man am Anfang gar nicht gesehen hat. Auch das Pomarium ist etwas gewesen. Irgendwann war die Idee da, wir haben sofort zugegriffen. Wir haben ein anderes Projekt jetzt in der Tegelwiese, das sogenannte Bewegungsband. Das war mal im Architektenwettbewerb angedacht und dann haben wir aber nach dem Bürgerentscheid einfach auch, beziehungsweise auch die Stadt, also aus Kostengründen sagen müssen, das wird nichts. Die Durchführungsgesellschaft hat das Thema Anfang letzten Jahres wieder aufgegriffen. Wir haben sofort zugepackt und haben gesagt, wir machen dieses Bewegungsband, wir entwickeln das. Wir sind nicht fertig, wir haben die nächsten Jahre noch viel daran zu tun. Es ist ein Aktivitätenpark, den wir jetzt hier zwischen Innenstadt und dem Naherholungsgebiet entwickeln. Und es sind aber schon interessante Sachen wie ein Mikado-Wald, wie eine Trailtreppe, auf der man sich einfach mal so ein bisschen klettern und ausprobieren kann.
Und das Ganze wird von, sage ich nochmal, von Ehrenamtlern sehr häufig gemacht, weil das Geld ist eben nicht da. Wie schafft man es denn, da wirklich bei der Stange zu bleiben? Weil das ist ja harte Arbeit. Jeder Hobbygärtner weiß, Gartenarbeit ist richtig anstrengend. Wie schaffen Sie es, alte Menschen, aber auch junge Menschen, Schüler, da beizubehalten und zu sagen, hier macht was? Ist da so dieser berühmte Ruck durch Bad Iburg gegangen?
Also der Ruck ist da, auf jeden Fall. Auch über die Zeit stetig dazugekommen. Wenn wir Aktionen gemacht haben, haben wir getrommelt, laut und deutlich. Und es sind immer wieder Menschen dazugekommen. Es gibt natürlich auch viele, die stehen am Wege und gucken und fördern uns aber mit Geld. Wir haben in unserem Verein auch die sogenannten Premium-Sponsoren, die wirklich bis zu 1.000 Euro jährlich dazugegeben haben. Das ist Geld, was wir brauchen für solche Aktivitäten. Sonst kommen wir einfach mit den Themen nicht voran, ne?
Mich würde mal eins interessieren. Hat das dieser Streit und jetzt ist diese Landesgartenschau da, hat das was mit den Menschen gemacht? Vertragen die sich hier jetzt besser? Ist mehr so das Gefühl, wir sind Iburger, wir stemmen das gemeinsam?
Ja, das ist so. Also wir haben es ja auch vorhin gehört, es gibt Menschen, die haben am Anfang kräftig dagegen gewettert und sind inzwischen alle wieder in der Spur. Es gibt natürlich immer noch welche, die nach wie vor den Vorteil für Iburg nicht erkennen, aber es hat für Iburg eine ganze Menge gebracht. Das Ehrenamt selbst, was wir hier im Verein mit den Menschen angeschoben haben. Ich denke auch, dass man das zum Beispiel merkt an den Helfern auf der Landesgartenschau. Wie viele haben sich als Führer ausbilden lassen, wie viele sind da und packen einfach mit an, wenn irgendwo mal Bedarf ist. Das ist schon ein ganz gutes Zeichen und das wird sicherlich so weitergehen. Gut, und es ist natürlich auch eine Aufgabe für uns mal zu gucken, wie machen wir nach der Gartenschau weiter.
Stimmt, sie das ist offiziell, ne? 31.10. ist Frage. Schluss.
Ja, aber da arbeiten wir schon dran. Also das ist ja klar, hier sind so viele Anlagen entstanden und auch wir haben in Anführungszeichen eigene Anlagen, für die wir uns verantwortlich fühlen, wo wir dann natürlich auch helfen wollen, dass diese Anlagen weiter betrieben werden können, dass wir hier uns auch ein bisschen in der Unterhaltung mit engagieren. Wir würden der Stadt kein Geld zur Verfügung stellen, aber wir würden uns sicherlich darum kümmern, dass was passiert, dass wir Menschen zusammenbringen, die sich um einzelne Anlagenteile kümmern. Ich hatte das Bewegungsband angesprochen, da habe ich die nächsten Jahre, haben wir da bestimmt noch genügend dran zu tun, bis wir das fertig haben, aber man braucht ja auch Ziele.
Bad Iburg, liebens- und lebenswert, Herr Patetzke, ist es das jetzt, das neue Motto?
Ja, Bad Iburg ist lebenswert. Jeder ist eingeladen, hier nach Bad Iburg auch zu kommen. Und was ich vielleicht noch mal ergänzen möchte, es geht ja immer um Geld. Und Ich glaube, man muss heute wissen, dass eine Kommune auch etwas geführt werden muss wie ein Unternehmen. Es geht nicht nur darum zu verwalten und zu gucken, uns geht es so schlecht und die Schulen sind in einem miserablen Zustand. Es geht darum, dass man Geld ausgibt und mehr Geld einnimmt, als man ausgibt. Und deswegen bin ich hier auch, das ist das Einzige, wo ich nicht der Meinung von Frau Stecker bin. Wäre auch damit einverstanden, wenn die Durchführungsgesellschaft 6 Millionen Euro ausgegeben hätte und wir dadurch 800.000 Besucher kriegen. Man muss heute schauen, dass man einfach was schafft und dass man es einfach mal anpackt und dass man dann, wie hier in Bad Iburg ist, in dem erforderlichen Zeitraum auch alles umsetzt.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank an Sie beide. Und das war unser Thema von der Landesgartenschau in Bad Iburg. Zum Schluss haben wir noch ein paar der wichtigsten Infos für Sie. Das meiste können Sie alles im Internet genau nachlesen. Die Landesgartenschau geht bis zum 14. Oktober. Sie ist täglich geöffnet. Einlass von 10 bis 19 Uhr. Bis zum Einbruch der Dunkelheit können Sie als Besucher auf dem Gelände bleiben.
Karten kosten für Erwachsene 18,50 Euro. Da sind Kinder bis einschließlich 17 Jahren mit drin. Jugendliche, die alleine kommen, zahlen 5 Euro und Kinder unter 5 Jahren zahlen nichts. Und es gibt Ermäßigungen und Dauerkarten. Das alles finden Sie aber auch im Internet. Es gibt sehr gute Busverbindungen, es gibt jede Menge Fahrradparkplätze und für Autos ein Parkleitsystem. Und vielleicht noch eine wichtige Info für Hundebesitzer. Hunde darf man nicht mit aufs Gelände nehmen.
Hier folgen gleich die Nachrichten und dann können Sie wieder traumhaft die schönsten Songs aus 50 Jahren Popmusik hören. Bleiben Sie dran. Am Mikrofon waren heute Martina Schimmelpenning und
Stefanie Arndt. Tschüss.